Wie viel Energie habt ihr denn noch? Das war zögerlich. Also wie viel Energie ist noch da?
Ja!
Also ich habe euch gestern Abend ein bisschen von Philippus und von seinem Anfang als Christ erzählt, aus dem Neuen Testament. Heute Abend möchte ich euch von jemand anderem erzählen, aus dem Alten Testament, und zwar von Kaleb. Ich habe das Thema genannt, Mad Dog Caleb. Er macht den Unterschied. Mad Dog Caleb, er macht den Unterschied. Das ist mein Thema für heute Abend, was ich mit euch besprechen möchte. Okay, Mad Dog Caleb, er macht den Unterschied. Nehmt euch einfach nochmal 20 Minuten und versucht mir so ein bisschen zuzuhören. Keiner von den Männern dieses bösen Geschlechtes soll das gute Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe, sagt Gott. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, soll es sehen. Und ich will ihm und seinen Kindern das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Jetzt müssen wir erstmal so ein kleines Back-Research machen. Was ist Kaleb? Kaleb ist ein hebräischer Name und Kaleb bedeutet so viel wie Hund, so viel wie anhänglich oder treu aus dem Hebräischen. Kaleb war also ein Jude aus dem Stamm Juda, ein Sohn des Jephunnes. Jephunnes war ein Kenasiter. Jephunnes war der Sohn von Hezron. Hezron war der Sohn von Peres. Peres war der Sohn von Juda und Juda war einer der Söhne von Jakobs, also der vierte Urenkel. Das erste Mal, wo uns die Person von Kaleb begegnet, ist in 4. Mose 13, als Mose die Kundschafter oder die Späher zusammenstellt, die das versprochene Land erkunden sollen. Kaleb ist also der Vertreter für den Stamm Juda. Und Hosea, welchen Mose Josua nannte, der ist der Vertreter für den Stamm Ephraim. Jetzt habe ich in der nächsten Folie, in den 2 und 3, habe ich diesen ganzen Bibeltext drin, wo es, ja, kannst du ruhig nehmen, wo es darum geht, um diese Geschichte dieser Landeserkundung, wo diese Spione ausgeschickt werden. Ich wollte es jetzt eigentlich vorlesen, aber ich möchte das aufgrund der Zeit so ein bisschen raffen. Kennt ihr alle diese Geschichte, diese Begebenheit? Ja oder nein? Also Mose schickt diese Kundschafter los und diese Kundschafter sind 40 Tage, 40 Nächte unterwegs und kundschaften das Land aus und kommen zurück, ja, mit einer riesigen Weintraube, einer Weinrebe auf der Stange. Ihr könnt das hier nachlesen, wenn du es weiterklickst. Und 10 von diesen Kundschaftern, die sind total enttäuscht, die sind total frustriert, weil in diesem Land große feste Städte sind, weil dort Söhne Enaks, also Riesen, leben und weil sie das Land für einfach unannehmbar halten. Und das ganze Volk rebelliert mehr oder weniger bis auf 2 Kundschafter. Das sind unter anderem Kaleb. Und dann steht im 4. Mose 13, Vers 30, Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen, obwohl da Söhne Enaks leben, also Riesen leben. Und ich habe mich gefragt, warum kann Kaleb diesen Schritt tun? Warum kann Kaleb das sagen, wenn 3 Millionen andere Menschen total anders denken? Warum kann Kaleb das? Warum kann Kaleb so reagieren? Ist Kaleb total blind oder ist er weltfremd? Oder ist er lebensmüde und kennt die Enakiter nicht? Weiß er nicht, was Enakiter sind? Weiß er das nicht? Und deswegen müssen wir ein klein bisschen darüber leben, was Enakiter sind. Du musst ein bisschen weiterklicken, einmal. Ja. Enakiter, das waren Riesen, das waren Helden, das waren Mischwesen. Im 4. Mose 13 lesen wir, wir sahen auch Riesen da selbst, Enak, Kinder von den Riesen, und wir waren vor unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch vor ihren Augen. Und ich habe mir das versucht, was waren die Enakiter? Ursprünglich waren sie, auf der nächsten Folie lest ihr das, waren sie Produkte einer wiedergöttlichen Vereinigung zwischen Engeln und menschlichen Frauen. Ob dann jetzt die Engel wirklich selbst Sex mit anderen menschlichen Frauen hatten oder ob die Engel Männer missbraucht haben, um das zu tun, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, habe ich ja in der Bibel auch so nicht gefunden. Aber ich glaube, es könnte ein Plan des Teufels gewesen sein, um diese menschliche Blutlinie, die damals von Gott geschaffen worden ist, um die einfach kaputt zu machen, um diese einfach zu minimieren. Denn Gott hatte schon in den ersten Kapiteln der Bibel versprochen, dass er eine Feindschaft zwischen dem Samen des Teufels und dem Samen der Frau setzen wollte. Und er hat aber auch gesagt, dass der Retter von einer Frau geboren wird. Also kann ich mir gut vorstellen, dass der Teufel einen ganz tollen Plan hat und hat gedacht, okay, dann verseuche ich einfach das Blut, indem ich einfach die gefallenen Engel, diese Nephilim, mit menschlichen Frauen Sex haben lasse und dann nur noch die menschliche Blutlinie verloren geht. Und auch nach der Zeit von Noah gab es noch die Präsenz von Riesen, lesen wir in der Bibel. Wer waren die Söhne von Enakim? Sie hatten eine imposante Statur, sie waren Gefallene, deswegen nannte man sie Nephilim. Sie waren extrem groß, sie waren zahlreich, sie waren berühmt, stark und schrecklich. Unten drunter seht ihr die Namen, die es sonst in der Bibel noch für diese Menschen gibt. Und ich habe mir in jenen Tagen eine Folie weiter. Lesen wir, 1. Mose 6, lesen wir das schon. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Und Noah war untadelig, sagt Gott. Noah war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Was vielleicht bedeutet, dass seine DNA die einzige DNA auf diesem Planeten war, an der noch nicht von gefallenen Engeln irgendwo herummanipuliert war. Und ich denke, hierzu muss man weiter sagen, dass ja direkt im Anschluss an diese Verse 6, 4 bis 9, dass dann ja auch die Sintflut kam und dass es sich bei der Sintflut nicht unbedingt nur darum handelte, dass die Menschheit dafür bestraft wurde, weil sie immer böser wurde, weil sie sich auch mit dem Blut der Nephilim mehr oder weniger verseucht hatte, sondern ich denke vielmehr, dass es Gottes Weg zur Erhaltung der menschlichen Rasse war, weil die ganze Menschheit sich total verseucht hatte mit dem Blut der Nephilim und weil es mehr oder weniger darum ging, das zu zerstören und nicht die Menschen, sondern die menschliche Rasse zu erhalten. Und wir lesen in 5. Mose 3, Vers 11, denn nur der Og, der König von Baschan, war von dem Überrest der Rephaiter, also von der Riesen, übrig geblieben. Und sein Bett, ein eisernes Bett, ist 9 Ellen lang und 4 Ellen breit. Und das kann heute noch in dem Museum in Rabba angeguckt werden. Ich habe mir vorgestellt, warum hatten die Israeliten so eine fürchterliche Angst? Ich möchte mal fragen, ist von euch hier jemand, der größer ist als 1,90? Hebt mal die Hand. Wieder, kommst du mal bitte zu mir nach vorne?
Ein Energieter.
Also, im Vergleich zum Vita, bin ich einfach nur Schmalspurger Nove, ne? Also schon mal einen ganzen Kopf kleiner. Und Vita ist ja schon ein ganzes Stück größer als ich, da könnte ich ja schon mal im Dunkeln Angst kriegen. Ja, und jetzt gibt es ja auch noch Leute, die sind noch ein bisschen kleiner als ich, obwohl ich schon klein bin. Thomas, kommst du mal? Ja, so. Und wenn du jetzt noch einmal weiterklickst, dann sind wir schon mal bei 2,40. Haben wir jemanden, der 2,40 ist? 2,30? 2,20? Haben wir nicht. Und jetzt klickst du bitte nochmal. Dann sind wir bei 3,30 und da sind wir aber immer noch nicht da. Und dann klickst du bitte nochmal. Und dann sind wir bei 4,50.
Wir dürfen in Deutschland nicht unter der Autobahn gesperrt.
Und wenn man sich das so vorstellt, und das waren ja noch längst, Dankeschön, dass ihr vorgekommen seid, das waren ja längst noch nicht die größten Riesen. Ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch Werner Gitt kennt, aber Werner Gitt spricht von der Braunschweiger Elle. Die Braunschweiger Elle ist 54 Zentimeter, sagt er. Aber die Elle wurde teilweise auch bis zu 87 Zentimeter gemessen. Und wenn man sich dann vorstellt, man kommt in ein solches Land Und man begegnet solchen Menschen, die teilweise übermenschliche Fähigkeiten haben. Ja, ihr seht das allein auch schon daran, dass man Weintrauben mit zurückbrachte, die man an der ganzen Stange tragen musste. Ja, es muss irgendwelche Fähigkeiten gegeben haben, auch landwirtschaftliche Fähigkeiten vielleicht, die diese Mischwesen zum Teil auch hatten. Und ich kann gut verstehen, dass das Volk Israel, dass die zurückgekommen sind, ganz, ganz fürchterliche Angst davor hatten, ein solches Land einzunehmen, obwohl es verheißen war. Und das geht ja sogar so weit, dass, wenn wir die nächste Folie sehen, da hat sich die ganze Gemeinde erhoben, ihre Stimme gegen Mose und gegen Aaron. Und das ging so weit, dass sie gegen Mose und Aaron aufbegehrt haben, dass sie sogar die beiden steinigen wollten und wieder zurück nach Ägypten wollten. Dass sie fragen, warum führt uns der Herr in dieses Land? Das ist uneinnehmbar für uns. Da kommen wir nie hin mit solchen Menschen, die dreimal so groß sind wie wir. Das geht nicht. Was macht Kaleb? Kaleb macht sich verfügbar für Gott und sagt, Gott, hier bin ich. Und er sagt in Josua 14, Vers 12, und nun so gib mir dieses Gebirge, davon der Herr geredet hat, an jenem Tag. Kaleb zeigt Mut, er zeigt Courage, sich gegen 3 Millionen Israeliten zu stellen und zu sagen, ich traue auf das, was Gott zugesagt hat. Courage, das ist für mich der Mut, voranzugehen. Voranzugehen, trotz Angst vor dem Seltsamen, trotz Angst vor dem Unbekannten, trotz hoffnungslos anmutender Chancen, gegenüber Riesen zu kämpfen, aussichtslos. Courage ist für mich ein anderes Wort für Verfügbarkeit. Hier bin ich, Herr, ich bin bereit. Kaleb zeigt keine Angst vor dieser unbekannten und ungefährlichen Aufgabe, sondern er vertraut auf das, was Gott ihm angekündigt hat. Und wenn wir uns das angucken, zuerst betritt er Kanaan, das verheißene Land, als Spion. Bei der Rückkehr als Spion sind alle gegen ihn. Er macht sich stark für die Verheißung, für den Plan Gottes. Er zerreißt sogar seine Kleider aus Entrüstung und Empörung, wie das Volk mit den Verheißungen Gottes umgeht und dass sie einfach nicht mitgehen wollen, weil sie Angst haben. Und er macht sich gerade für die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Und er missbilligt die Aussagen seines Volkes und zerreißt seine Kleider. Und die ganze Gemeinde ist bereit, Mose und Aaron und die anderen zu steinigen. Was war Gottes Urteil? Gottes Urteil über diesen Treuebruch und über diesen Unglauben seines Volkes sind 40 Jahre in der Wüste. Sind der Tod aller über 20-jährigen Männer von 3 Millionen Menschen. Das Volk Israel hat 40 Jahre in der Wüste für seine Schuld büßen müssen. 40 lange Jahre. Jeder damals 20-jährige Männliche ist mittlerweile verstorben. Kaleb ist einer von 2 Helden, die, wie vorausgesagt, die am Leben geblieben sind. Einer von 2. Und jetzt ist Kaleb 85 und Kaleb sagt Folgendes. Und nun bin ich heute 85 Jahre alt. Und ich bin noch genauso stark, wie ich an dem Tag war, als mich Mose ausgesandt hat. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch heute noch. Und dann sagt er weiter. Und nun gib mir dieses Bergland, auf dem die Inakiter, die Riesen wohnen, die Söhne der Riesen wohnen. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe. Hey, das ist ein unheimlich starker Ausdruck. Kaleb fordert, das Land einzunehmen als sein neues Projekt. Leute, und das fordert er mit 85. Mit 85 fordert er das als neues Projekt, die schwerste Aufgabe, die es eigentlich überhaupt geben kann. Nicht mit 55, nicht mit 35. Mit 85 fordert es Kaleb. Und Kaleb vertrieb von dann, wenn wir das weiterlesen in Josua 15, die 3 Söhne der Riesen, Enax, Sesai, Achim und Talmai. Und die Kinder auch. und zog von dann hinauf zu den Einwohnern von Debir und hat das alles übernommen und eingenommen. So viel zu der Geschichte. 5 ganz kurze Punkte, ich hoffe, ihr bleibt noch einen Moment bei mir, die Kaleb zu diesem Mann machen, der den Unterschied macht. Erstens. Das ist klasse. Das war aber nicht der erste Punkt. Erstens. Er war verfügbar für Gott. Ich lese die Bibelstelle dazu. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz vollkommen nach. Und das Wort, ich folgte dem Herrn ganz nach, das wird in Berichten über Kaleb 3-mal gebraucht. Aber meinem Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same soll das Erbe besitzen. In Kaleb war ein anderer Geist. In Kaleb wohnte Gottes Geist. Er hatte einen anderen Geist, lesen wir in 3 verschiedenen Bibelstellen, der es ihm möglich machte, Gott, dem Herrn, völlig nachzufolgen. Völlig nachzufolgen. Er war also seinem Gott treu ergeben, nicht nur mal an einem Sonntagvormittag im Gottesdienst, nicht nur mal an so einem Rüstwochenende Turn or Born, nicht nur mal auf einem Messeeinsatz oder sonst irgendwo. Es war das Lebensmotto von Kaleb und das hat er über 85 Jahre lang gehalten. Er hat auf diese Verheißung gebaut. 85 Jahre lang. Wie geht das? Die Antwort steht im Neuen Testament in Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Kaleb glaubt an Gott. Und dieser Glaube an Gott, der hatte in seinem Leben Konsequenzen. Der 2. Punkt. Er war Gott treu ergeben. Josua 14 lesen wir, das erwähnt das nochmal, was ich vorhin gelesen habe. Kaleb war treu. Er hat nach 40 Jahren immer noch an diese Verheißung geglaubt, die er damals schon bekommen hat, 40 Jahre vorher. Es bedeutet doch letztlich, dass die Verheißung, die Kaleb bekommen hat, 40 Jahre in seinem Leben nicht vergessen war. Wisst ihr, wie lang 40 Jahre sein können? Die hat er nie vergessen. Das war sein Lebensmotto. Er hat sich auf das verlassen, was Gott ihm versprochen hat. Sie war deswegen in Kaleb wach geblieben, weil Gott, unser Herr, immer vorsorgt und immer treu ist. Göttliche Power für göttliche Aufträge. Das hat Kaleb ausgemacht. Göttliche Power für göttliche Aufträge. In Kaleb hat diese Vision weitergelebt. Fischi hat heute Morgen von dem Feuer gesprochen. Ich glaube, das ist wichtig. Das hat in Kaleb gelebt. Er hat diese Vision, die Gott ihm gelebt hat, gegeben hat, gelebt und er hat sie weitergegeben. 4. Mose 13 lesen wir, keiner von euch, über die ich meine Hand erhoben habe, soll in das Land kommen. Ausgenommen Kaleb, weil in ihm ein anderer Geist ist. Punkt 3, er war demütig vor dem Herrn. Kaleb war ein Held, ich habe es vorhin schon gesagt, und einer der beiden einzigen Überlebenden einer ganzen Nation. Und darüber hinaus hatte er Gottes Verheißung, er hatte Gottes Versprechen, er hat das in der Tasche gehabt, er hat das bei sich gehabt, es war sicher, es war safe. Aber Kaleb bildet sich nichts darauf ein. Kaleb lässt sich nicht irgendwo bewundern, er lässt sich nicht verehren oder bejubeln als derjenige, der die Verheißung hat. Nein. Er trifft auch keine irgendwelche Einzelentscheidung oder macht Einzelgänge oder sonst irgendwas. Er rebelliert auch nicht gegen irgendwelche seine Leiter, gegen Mose und Aaron oder sonst irgendwas. Nein, er ist wirklich demütig und wartet auf den Zeitpunkt, wo Gott sagt, und jetzt ist der Startschuss. Jetzt gehst du los. Er fragt ganz ruhig und als Gott zu ihm spricht, dass er diese neue Verheißung, diesen neuen Auftrag bekommt, dann nutzt er die Chance, die Gott ihm gegeben hat. 4. Punkt. Er war geduldig vor dem Herrn. Keiner von den Männern dieses bösen Geschlechtes soll das gute Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, soll es sehen. Und ich will ihm und seinen Kindern das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Kaleb war nicht nur ein 40 Jahre lang warten da, dass irgendwas passiert, wie so jemand, der auf der Bushaltestelle steht und irgendwo passiv darauf wartet, dass irgendwann dieser blöde Bus kommt. Nein, Kaleb hat diese Zeit genutzt. Er war bereit, er war immer auf dem Sprung und hat immer darauf gewartet, dass dieser Zeitpunkt kommt, wo er für Gott aktiv sein kann. Wo er diese Verheißung wahrmachen kann, die Gott ihm gegeben hat. Wo das zu ihm sprechen kann, wo das Realität wird. Jeder Tag hätte für ihn den ganz der Tag sein können, an dem Gott sagt, und jetzt ist es soweit, jetzt geht's los. Jetzt wird der Auftrag umgesetzt. Das ist ein aktives Warten und nicht irgendwo ein resignierendes Warten. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir darauf warten, dass Jesus Christus wiederkommt, dann, und ich gucke dabei in die Gesichter, dann sehe ich da gar nichts mehr. Nichts mehr Spannendes, nichts mehr Erwartendes. Sondern, ja, dann ist es eben so. Nee, es ist eben dann nicht so. Wir warten darauf und wir wollen die Zeit nutzen, so vielen Menschen wie möglich von diesem Jesus Christus zu reden und die mit in den Himmel zu nehmen. Das ist doch unser Job, deswegen sind wir hier. Kaleb wartet also mit einer Perspektive, er wartet mit einer Hoffnung, mit einer Aufbruchshaltung. Und das wünsche ich mir von uns, dass uns das nicht abgeht, dass uns das immer wieder neu motiviert. Und der fünfte Punkt, Kaleb war großzügig vor dem Herrn. Als Kaleb dieses Land eingenommen hat, hat er demjenigen, der diesen Angriff mehr oder weniger geführt hat, das Land zugesprochen, hat es dann letztlich ihm geschenkt, dem Othniel geschenkt und seiner Tochter und hat ihm die Wasserquellen und alles andere weiter dazu geschenkt. Fünf Punkte, die Kaleb wirklich ausgezeichnet haben. Und wenn du weiterklickst, dann habe ich versucht, die Voraussetzungen so ein Stück weit zusammenzufassen. Was ist die Voraussetzung für unseren Herrn, dass ich für ihn brauchbar bin? Und ich denke, ein Teil ist ein ungeteiltes Herz für den Herrn zu haben. Ich habe gestern schon darüber gesprochen, dass es so viele Dinge gibt, die uns haben wollen, die unseren Wert haben wollen, die uns kaputt machen wollen, die uns von Jesus wegziehen wollen. Aber wenn ich brauchbar für den Herrn sein will, dann muss mein Herz ungeteilt ihm gehören. Und dann muss ich das immer wieder, oder darf ich das immer wieder erneuern, weil wir sind Menschen, die Fehler machen. Aber es geht darum, wie unser Herz eingestellt ist. Ich möchte brauchbar für den Herrn sein. Kanaaniter und Enakiter werden aus unserem Leben vertrieben, allein dadurch, dass der Heilige Geist die Kontrolle in unserem Leben hat. Ich weiß nicht, was für Riesen, gegen die du ankämpfen musst. Was die Riesen in deinem Leben sind, die Probleme in deinem Leben, die gegen die du kämpfen musst. Aber ich weiß eins. Wenn du dem Heiligen Geist die volle Kontrolle in deinem Leben übergibst, dann brauchst du deinem Problem nur noch zu sagen, dass du einen großen Gott hast, sonst nichts mehr. Dann gehen die von ganz allein. Und ich glaube, das zu erleben, das ist so spannend, dass sich das lohnt, jeden Tag ganz neu zu machen. Glaube oder auch Vertrauen bewirken eine unheimlich starke Hoffnung. Und diese Hoffnung, die ist geschaffen dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Alleine könnten wir das nicht. Nur weil er mit seinem Geist in uns lebt, sind wir überhaupt fähig, irgendetwas zu tun. Und auch diese vielen Verheißungen, von denen die Bibel immer wieder überfließt, überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Viele, die Jesus Christus gar nicht kennen, die können diese Verheißung gar nicht in Anspruch nehmen. Aber wir können doch immer wieder neu alle Verheißungen in der Bibel, das sind, ich habe es nicht gezählt, das sind Hunderte, Tausende vielleicht sogar, die uns gelten, weil Gott will, dass wir für ihn unterwegs sind. Und weil der Gott will, dass wir Menschen für ihn zu Jesus Christus führen. Und weil Gott zu seinen Verheißungen steht, zu jeder Verheißung. Gott ist im Neuen Testament, Gott ist unwandelbar wie das Licht. Ja, das verändert sich nicht. Und so verändert sich auch Gott nicht. Er ist der gleiche damals wie auch heute. Und genauso wie er mit Kaleb gegangen ist. Und Kaleb diesen besonderen neuen Geist hat. So haben wir den Geist durch Jesus Christus in uns. Und wir können die Dinge vollbringen, die Kaleb verbringen können. Wir können gegen 5,40 Meter große Riesen kämpfen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir müssen es nur tun. Ja, wir müssen es nur tun. Wir dürfen keine Angst davor haben. Und ich habe keine Angst davor. Vielleicht möchte ich damit kurz abschließen. Ich habe das jetzt alles ein bisschen gekürzt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, weil es so ein bisschen später ist. Vielleicht nennt man dich auch verrückter Hund. Oder vielleicht nennt man dich heute lieber Fundamentalist. Oder wie auch immer. Für mich ist es ein Kompliment, wenn mich jemand Fundamentalist nennt. Denn ich habe ein Fundament in meinem Leben. Ja? Vielleicht ist es das für dich auch. Was ist, mit der Frage möchte ich euch in den Abend entlassen, was ist dein Projekt, für das du dich Jesus zur Verfügung stellst? Was ist dein Projekt? Mach den Unterschied. Amen.